Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung vom Mittwoch, den 28. Januar. Heute mit diesen Themen: Die Dimensionen des Blutbads im Iran drängen langsam ans Tageslicht. Über 30.000 Demonstrierende soll das Regime binnen weniger Tage ermordet haben. Was lösen die Zahlen bei der iranischen Diaspora in der Schweiz aus?
Und ja, einerseits ist man komplett der Trauer verfallen, aber auch einer Wut, wenn man diese Bilder sieht.
Shahrzad Antena von Free Iran Switzerland prognostiziert. Dann schauen wir ins Programm der Tour de Lorraine. Auf der Theaterbühne wird dieses Jahr das World Economic Forum WEF nicht nur kritisiert, sondern gleich angeklagt.
Einstimmig für schuldig erklärt, bitte abführen!
Also an unserem Tribunal werden Menschen, die am WEF verschiedene Rollen gehabt haben, und werden vor Gericht gestellt und müssen sich erklären, wieso sie so handeln, wie sie handeln.
Und die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen feiert heute ihr Jubiläum.
Die EKF wurde 5 Jahre nach dem Frauenstimmrecht eingesetzt. Bis dahin gab es keine nationale Instanz, die sich mit der Gleichstellung der Geschlechter hätte offiziell auseinandersetzen können.
Wir schauen zurück auf 50 Jahre Gleichstellungspolitik mit Cesla Amarell, der Präsidentin der Kommission. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Kreller.
Rabe Info.
Das war der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten aus dem Ausland. Die Hintergründe: Sarah Heinzmann in den Sudan.
Dort gab die sudanesische Armee bekannt, dass sie nach heftigen Kämpfen gegen die Rapid Support Forces die Belagerung von Dilinch durchbrochen habe. So berichtet The Sudan Tribune und Al Jazeera. Dilinch ist die zweitgrößte Stadt im Bundesstaat Südkordofan. Die Belagerung von wichtigen Städten durch die RSF in Südkordofan hat die humanitäre Krise seit Beginn des Konflikts erheblich verschärft. In Dilinch wurde aufgrund der akuten Nahrungsmittelknappheit und fehlender humanitärer Hilfe eine Hungersnot registriert. Die jüngste militärische Eskalation und Luftangriffe haben tausende EinwohnerInnen dazu gezwungen, unter schwierigen Bedingungen nach Nordkordofan zu fliehen, wie Hilfsorganisationen berichten. In den letzten Monaten wurden schätzungsweise über 80.000 Menschen, die aus der Region Kordofan vertrieben wurden, an über 500 Orten und in rund 69 Gemeinden sowie in 13 Bundesstaaten im Sudan registriert, so die International Organization for Migration in einem soeben veröffentlichten Bericht.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist offenbar bereit, mit Präsident Putin über ein Ende des Ukraine-Kriegs zu verhandeln.
Gemäß dem Deutschlandfunk teilte der ukrainische Außenminister aber mit, dass in den jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi die sensibelsten Fragen noch nicht angesprochen wurden. Dabei gehe es etwa um Gebietsfragen und das Atomkraftwerk. Um diese Fragen zu klären, sei Zelensky bereit, sich mit Putin zu treffen, so der Chefdiplomat. Am vergangenen Wochenende verhandelten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterhändler der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander. Die Gespräche sollen am Sonntag in Abu Dhabi fortgesetzt werden.
In die Schweiz, Sania Ameti steht heute vor Gericht.
Die ehemalige GLP-Politikerin hat im September 2024 auf Instagram einen Post veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie sie auf eine Reproduktion der Darstellung Madonna mit Kind von Tommaso del Mazza schießt. Unter dem Bild stand Abschalten. Sie löschte den Post rasch wieder, doch die öffentliche Empörung blieb. Ametti verlor daraufhin ihren Job bei einer Kommunikationsagentur und trat im Januar vor einem Jahr selbst aus der grünliberalen Partei aus. Sie entschuldigte sich öffentlich und richtete ein Entschuldigungsschreiben an den Bischof von Chur. Dieser vergab ihr. Unter den 24 Privatklägerschaften sind unter anderem die Operation Maßvoll des Corona-Maßnahmenkritikers Nicola Rimoldi und die junge SVP Schweiz. Wegen Störung der Glaubensfreiheit fordert die Zürcher Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen sowie eine Buße über 2.500 Franken.
Der Bundesrat verabschiedet einen Aktionsplan gegen Hate Crimes gegenüber LGBTIQ-Personen.
Damit will der Bundesrat lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen besser vor Hassverbrechen und Gewalt schützen. Zu diesem Zweck hat er heute einen ersten nationalen Aktionsplan verabschiedet. Dieser umfasst drei Handlungsfelder. Das sind Unterstützung und Schutz der Opfer, Prävention sowie Monitoring.
Nach Bern. Im November kam es zu Angriffen auf das Café der ehemaligen Fedpol-Chefin Nicoletta Della Valle. Nun äußert sich der Gemeinderat.
Zuerst zu den Hintergründen. Damals wurde eine Scheibe des Cafés zertrümmert. Daneben klebte ein Sticker, auf dem Boykott Apartheid stand. Der Angriff wird der pro-palästinensischen Bewegung zugeschrieben, denn Nicoletta Della Valle fiel immer wieder mit ihrer pro-israelischen Haltung auf. Sie trug ein Mandat bei einer israelischen Investmentfirma. Das Unternehmen hat auch in israelische Rüstungs- und Sicherheitsfirmen investiert. Die Gesellschaft Schweiz-Israel verlangte eine Positionierung des Gemeinderates der Stadt Bern. Dieser äußert sich nun in einem Antwortbrief. Die Angriffe auf die Kaffeebar und die einstige Bundespolizeichefin Nicoletta Della Valle seien inakzeptabel und beunruhigend. Della Valle begrüßt laut der Zeitung Der Bund den Brief des Gemeinderates.
Und noch eine Nachricht aus der Kultur.
Die Nominierten für den Schweizer Filmpreis 2026 wurden gestern im Rahmen der Nacht der Nominationen in Solothurn bekannt gegeben. In der Kategorie Bester Spielfilm wurde unter anderem A Bras le Corps von Marie-Elsa Squaldo nominiert und als bester Dokumentarfilm unter anderem I Love You, I Leave You von Moritz Freiburghaus. Für den Schweizer Filmpreis sind insgesamt 115 Filme in 13 Kategorien zugelassen. Die Verleihung findet Ende März statt.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. In der Nacht auf morgen Donnerstag sinken die Temperaturen auf minus 1 Grad. Am Vormittag ist es noch etwas bedeckt, aber trocken. Gegen morgen Nachmittag zeigt sich die Sonne zunehmend. Die Temperaturen betragen morgen um die 5 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das iranische Regime schlug die neueste Protestwelle blutig und brutal nieder. Über 30.000 Personen sollen seit Ende Dezember ermordet worden sein. Das schrieb das Time Magazine am Wochenende. Was lösen diese horrenden Zahlen bei der iranischen Diaspora in der Schweiz aus? Das wollte Sarah Heinzmann von Shahrzad Antenna wissen. Sie ist in Teheran geboren, floh als Kleinkind mit ihrer Familie in die Schweiz. Sie ist Mitglied von Free Iran Switzerland, ein Verein, der sich für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte im Iran einsetzt.
Für mich ist ganz klar, das ist nur die Spitze des Eisberges, weil die Informationskanäle einfach sehr, sehr erschwert wurden durch Internetdrosselungen. Es dringen immer wieder neue Bilder von der brutalen Repression, die uns absolut schockieren. Und ja, einerseits ist man kompletter Trauer verfallen, aber auch einer Wut, wenn man diese Bilder sieht.
Welche Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Bekannten, Verwandten im Iran gibt es momentan?
Tatsächlich ist es sehr schwierig und sehr einseitig. Wir können aus der Schweiz aus praktisch keinen Kontakt aufnehmen. Es geschieht eigentlich eher aus dem Iran in die Schweiz. Wenn es mal ein Zeitfenster gibt, wo das Festnetz funktioniert oder auch über Starlink, kommen wir in den Kontakt mit ihnen. Und natürlich auch über soziale Medien erhalten wir immer wieder auch Videomaterial von den letzten Geschehnissen.
Insgesamt leben rund 7500 Exil-IranerInnen in der Schweiz ohne Schweizer Pass. Wie genau ist die Stimmung in der Diaspora? Wie nehmen Sie diese wahr in diesen Tagen?
Einerseits, wie schon erwähnt, sehr große Trauer und Schock über die Informationen, die tröpfchenweise an uns gelangen. Die ersten Tage waren sehr schwer, weil sehr viel Besorgnis um die Angehörigen da war und die Kontaktaufnahme einfach nicht hergestellt werden konnte. Sehr viel Wut auch darüber, was gerade im Iran passiert und auch über die wenigen Konsequenzen, die wir aus dem Ausland, eben auch unter anderem aus der Schweiz, sehen.
Was konkret sind jetzt Ihre Forderungen an die offizielle Schweiz, wie Sie eben in dieser Situation der enormen Repression im Iran umgehen sollte?
Einerseits fordern wir die Stärkung der iranischen Zivilgesellschaft. Es muss Plattformen, Möglichkeiten geben, um diese Menschenrechtsverletzungen ermitteln zu können. Unabhängige Organisationen müssen Zutritt zu Informationen, sei es einerseits durch das Internet, das jetzt erdrosselt wird, aber auch direkten Zutritt zum Beispiel zu Gefängnissen, wo politische Gefangene sich drin befinden. Zum anderen geht es darum, die Machtelite zu schwächen. Dies kann man durch personalisierte Sanktionen erreichen, aber auch mit der Listung der Revolutionsgarde als Terrororganisation.
Ihr Verein Free Iran hat sich vor 3 Jahren, 2022, gegründet im Rahmen von den Frau-Leben-Freiheit-Protesten. Wie genau unterscheidet sich jetzt diese neueste Protestwelle, die wir seit Ende Dezember beobachten, von diesen Frau-Leben-Freiheit-Protesten 2022?
Ein großer Unterschied zwischen den jetzigen Protesten und den von Frau Leben Freiheit liegt in der Repression. Sie hat ein neues Ausmaß angenommen, was darauf hindeutet, dass das Regime dieses Mal wirklich einen Kollaps befürchtete.
Es scheint nun aber, als wären diese Proteste jetzt abgeklungen, als wäre diese Repression von Seiten des Regimes in dem Sinne erfolgreich gewesen. Heißt das, ist jetzt im Iran alles wieder zurück zur Normalität, wie es davor war?
Das ist es ganz sicher nicht. Die Menschen dort wurden Zeuge eines Massakers, das keinen Weg in den Status quo ermöglichen wird. Und selbst wenn jetzt die Proteste zurückgegangen sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste kommt. Und das Regime wird stürzen.
Sagt Scheherazade Antena vom Verein Free Iran Switzerland.
Rabe Info.
In diesen Tagen geht in Bern einmal mehr die Tour de Lorraine über die Bühne. Die Tour de Lorraine ist ein Widerstandsfest. Es wurde im Jahr 2000 als Protest gegen das World Economic Forum in Davos lanciert. Dieses Jahr lautet das Thema «Bildet bunte Banden». Je nach Thema bildet sich das Kollektiv neu und ermöglicht Workshops, Podium und Kulturveranstaltungen. Dieses Jahr geht die Tour de Lorraine noch einen Schritt weiter. Auf der Theaterbühne wird das WEF nicht nur kritisiert, sondern gleich angeklagt. Das Davos-Tribunal am Donnerstagabend im Doscho-Theater der Reitschule wird erst aufgeführt. Sarah Heinzmann war bei einer Probe dabei.
Es ist eine bunte und quirlige Theatergruppe, die den großen Tieren der Finanz- und Rohstoffwelt den Prozess machen will. Etwa dem CEO von Glencore. Er landet auf der Bühne des Dojo-Theaters auf der Anklagebank. Der Vorwurf: Umweltverschmutzung und Missachtung der Menschenrechte.
Was haben Sie zur Verteidigung Ihrer Arbeit und Ihres Konzerns zu sagen?
Liebe Anwesende, liebe Geschworene, lieber Aufsichtsrat, die Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Man könnte meinen, ich hätte auf Menschen gezielt und sie erschossen. oder Tiere mit meiner eigenen Hand gewürgt. Dabei habe ich lediglich Verträge unterschrieben. Mehr nicht.
Doch dieses Verträge unterschreiben kommt dem CEO teuer zu stehen.
Okay. Wer hält Gary Snagel für schuldig? Einstimmig für schuldig erklärt, bitte abführen!
Also an unserem Tribunal werden Menschen, die am WEF verschiedene Rollen gehabt haben und mitgewirkt haben oder ja, werden vor Gericht gestellt und müssen sich erklären, wieso sie so handeln, wie sie handeln. Und dann wird auch das Publikum schlussendlich aufgefordert, abzustimmen, ob diese Person nun als schuldig oder nicht schuldig ernannt wird. So.
Das erklärt Nina Boller. Im Stück spielt sie die Rolle einer Polizistin. Die Idee für das Theater entstand inmitten einer Demonstration. Man habe die Straße in Richtung Davos blockiert vor einem Jahr an der Winterwanderung, das erklärt André Götte. Und da habe ihn ein Redakteur der Wochenzeitung WOZ mit folgender Frage angesprochen.
Wieso macht ihr eigentlich nicht mal so etwas wie das Kongo-Tribunal, aber zum Thema Davos? Und als wir dieses Jahr ein Theater gesucht haben und dann das Thema Bildet bunte Banden zur Sprache kam, habe ich gedacht, wieso nicht ein buntes Theaterkollektiv?
Er habe daraufhin sein Telefonbuch durchgeschaut und allen Freundinnen und Freunden eine SMS geschrieben, ob sie vielleicht an einem Theaterprojekt mitarbeiten wollen. Dazu gesellten sich bald Freundesfreunde, FreundesfreundInnen und so entstand die bunte Theatergruppe.
Und dann haben wir aber darauf aufbauend alle zusammen dieses Theater konzipiert.
Kollektiv.
Das war die Idee und soll auch die Idee bleiben.
Ja. Im Theater findet auch einer der relevantesten Werke der europäischen Philosophie Einzug, das Höhlengleichnis von Platon. Menschen sitzen darin gefesselt in einer Höhle und halten die Schatten an der Wand für die ganze Wirklichkeit. Als aber einer von ihnen befreit wird und die wahre Welt außerhalb der Höhle erkennt, begreift er, dass die Schatten nur Täuschungen waren.
Ich habe die Sonne gefunden. Kommt mit mir. Lasst euch nicht mehr blenden von dem Schattentheater. Das ist alles nur inszeniert.
Was hat das Ganze mit dem WEF zu tun?
Am WEF wird uns ja auch ein Schattenspiel vorgeführt. Sie nennen sich Grün und sie wollen die Welt zum Positiven ändern, geben sie vor und gleichzeitig ist es eigentlich, bleiben wir die Gefangenen, die einem Schattenspiel zuschauen und sie sind die Gegenstände verrücken und uns etwas vorspielen.
Eine Hand geht rein, also die Tür war ganz leicht auf. Okay. Nur ganz leicht auf.
An der zweitletzten Probe vor der Aufführung werden noch Zeilen gestrichen, Abläufe auf den Kopf gestellt, Kostüme besprochen. Es gibt noch viel zu tun bis zur Premiere. Nina Boller schaut vertrauend auf die Aufführung. Aber
schon auch ein bisschen nervös, weil ich glaube, es kommen schon ein paar Leute. Aber ich freue mich auch. Ich glaube, es wird lustig. Und es ist auch so ein bisschen die Idee, dass es nicht so ganz mega ein striktes, ernstes Theater ist, sondern eben, dass es ein bisschen gemeinsam ist und dass man auch lacht. Und wenn etwas falsch gesagt wird, ist es auch okay. Daher probiere ich mir ein bisschen den Druck rauszunehmen.
Bunt, engagiert, politisch. Das Theater trägt die DNA der Tour de Lorraine. Den Widerstand aufbauen, das sei ein großes Ziel, sowohl der Tour als auch des Stücks, so André Götte.
Die Message rauszutragen, dass man etwas ändern kann und dass es halt wichtig ist, sich einzusetzen für seine Ideale oder für die Ideale der Gemeinschaft.
Für mich ist die Tour de Lorraine auch ein wunderbares Beispiel, zu zeigen, dass Kultur an sich auch schon politisch ist und nicht nur spaßig und zur Konsumation anregen soll, sondern dass Kultur eben auch etwas transportiert und sich auch große Fragen um Gerechtigkeit, um wer ist beteiligt, wer hat Pathos, wer darf sprechen, wer nicht, wer wird gecancelt, wer wird überhaupt gehört, dass das alles auch Platz hat in der Kultur und deswegen liebe ich die Tour de Lorraine.
Nicola Bernasconi haben wir gehört.
Das Davos-Tribunal wird am Donnerstagabend im Dojo-Theater aufgeführt. Die Aufführung ist ausverkauft, es gibt noch eine Abendkasse. Die Tour de Lorraine feiert am Samstag mit der Konzertnacht ihren Abschluss.
Rabe Info.
Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, EKF, feiert Jubiläum. Sie wurde genau heute vor 50 Jahren vom Bundesrat eingesetzt. Die EKF ist eine ständige außerparlamentarische Kommission. Als beratendes Organ des Bundes befasst sie sich mit allen Fragen, die die Situation der Frauen in der Schweiz und die Gleichstellung der Geschlechter betreffen. Sessler Amarell ist die Präsidentin der EKF. Sarah Heinzmann hat sie gefragt, was bei der Gründung der Auftrag der EKF war.
Ja, historische Einordnung ist wichtig. Die EKF wurde 5 Jahre nach dem Frauenstimmrecht eingesetzt. Bis dahin gab es keine nationale Instanz, die sich mit der Gleichstellung der Geschlechter hätte offiziell auseinandersetzen können. Zu dieser Zeit war der Mann das alleinige Oberhaupt der Familie. Frauen durften kein Bankkonto führen, keine Arbeitsverträge unterzeichnen. Es gab kein Gleichstellungsgesetz, keinen Mutterschaftsurlaub. Und in den 70er und 80er Jahren EKF erstellte diverse grundlegende Dokumente zur Gesundheit von Frauen, zu den sozialen, wirtschaftlichen, politischen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, zu den Folgen der Rezession für die Frau, zum Strafvollzug, zur unsichtbaren Arbeit der Frauen. Viele dieser Grundlagen führten zur Ausarbeitung von gesetzlichen Anpassungsvorschlägen.
Eine sehr wichtige Rolle spielte die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen im Jahr 1976. Da gab es die Volksinitiative Gleiche Rechte für Mann und Frau. Diese wollte diese Gleichstellung eben in der Bundesverfassung verankern. Was waren seither so die größten Meilensteine in der Geschichte der EKF?
Die EKF hat maßgeblich mitgewirkt bei diversen Gesetzesvorlagen, soziale Absicherung im Alter, Stichwort Modell der EKF für 10. AHV-Revision mit Splitting, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften im Bereich der Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, Elternzeit, KI-Regulierung in jüngster Zeit und so weiter.
Sie haben gerade die KI-Regulierung angesprochen. Die EKF hat soeben einen neuen Bericht herausgegeben zum Thema algorithmische Diskriminierung und politische Verantwortung. Welche Themen warten auf die EKF in der Zukunft? Was steht da bei Ihnen an?
In den kommenden Jahren werden wir uns mit vielen Themen befassen, zum Beispiel Fachzeitschrift Frauenfragen zu antifeministischem Backlash und Gegenstrategien, Weiterarbeit am Thema KI, aktuelle Vernehmlassung zur Plattformregulierung, Ende 2026 KI-Regulierung, geplantes Engagement zum Thema Gender Gap, Menosphäre und so weiter.
Sie haben gerade Antifeminismus angesprochen. Weltweit geraten ja in sehr vielen Ländern Ministerien, die sich für Gleichstellung einsetzen, unter Druck. Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, die operiert nun seit 50 Jahren in der Schweiz. Wie genau steht es da um die Legitimation der EKF? Wurde die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch von der politischen Rechten angegriffen? Oder gilt die Relevanz der EKF als unbestritten, auch bis ins bürgerliche Lager?
Wirksamkeit und Nutzen der außerparlamentarischen Kommissionen werden von Politikern immer wieder in Frage gestellt. Es gibt Verstöße, die die Anzahl der Kommission reduzieren wollen. Jedoch 20 Experten und Expertinnen aus Zivilgesellschaft, Sozialpartner und Wissenschaft beratenden Bund äußert kostengünstig und effizient in Fragen der Gleichstellung der Geschlechter. Und wir sind eine wichtige Ergänzung zum Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung zwischen Frau und Mann. Und ich hoffe, dass wir noch lange für die Gleichberechtigung arbeiten können.
Cécile Amarel ist die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Infosendung vom Mittwoch, den 28. Januar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zur heutigen Sendung hat Sarah Heinzmann. Und das nächste Info gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.